Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Du suchst die besten Aktienanalysen und einen spannenden Aktienpodcast? Willst dank Updates zum Chart und fundamentalen Daten wöchentlich auf dem Laufenden bleiben? Eine Facebook-Gruppe, wo genau deine Meinung zählt? Dazu noch eine Instagram-Seite mit spannenden Posts und Stories zu Aktien im Alltag? Dann abonniere jetzt den Kanal, den Instagram-Account und komm in unsere Facebook-Gruppe. Modern Value Investing. Kostenlos, aber nicht umsonst. Beachte bitte den Disclaimer in den Shownotes. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel und wir begrüßen euch zu unserer Folge Nummer 26 und das Thema heute P2P als Privatbankier durchstarten. Doch zuvor natürlich, Philipp, wie immer die Frage, wie war deine Woche?
Ja, meine Woche war sehr Homeoffice-reich. Glück im Unglück natürlich für unsere Community, weil wir jetzt enorm viel Content auch produzieren können. Wie war es denn bei dir? Du warst ja die Woche zum Glück noch unterwegs.
Genau, ich bin noch unterwegs und beliefere die Lebensmittelmärkte. Und insofern habe ich natürlich doppelt zu tun, um eben viele Videos zu machen und trotzdem noch irgendwie Geld zu verdienen. Ja, keine leichte Nummer aktuell.
Dadurch, dass du natürlich auch so fleißig warst, vielen lieben Dank an alle, die Woche gespendet haben, wie zum Beispiel der Reinhold. Er hat uns einen Kaffee ausgegeben. Wir möchten dich ganz herzlich einladen, den Kanal zu abonnieren, uns ein Like zu geben, weil so werden wir natürlich auch weiterhin gefunden. Auch ist es uns dadurch möglich, neue Zuschauer zu gewinnen. Gib uns gerne eine Bewertung ab. Komm auch super gerne in unsere Facebook-Gruppe. Hier gibt es ja immer die Diskussion der Woche. Und bei Instagram erfährst du immer zum Beispiel neue spannende News, zum Beispiel auch Aktien im Alltag. Aber sag mal, Marcel, trotz deiner vielen Arbeit, was hat dich eigentlich die Woche bewegt? Was sind deine Themen der Woche?
Ja, ein Thema der Woche, Warta tatsächlich, denn Warta bevorzugt es, die Kapazitäten auszubauen und dann von den Gewinnen eben keine Dividende zu zahlen, sondern hier einfach in die Zukunft zu investieren und zu sagen, Leute, Dividende können wir später machen, wenn wir groß genug sind. Solange werden wir unseren Bilanzgewinn einfach für Kapazitätsausbau beanspruchen und das sind rund 70 Millionen Euro. Ich finde, das ist ein super Zug, denn was will der Aktionär am Ende von einer Dividende, wenn das Unternehmen nicht mehr wächst oder wenn es einfach nicht mehr so richtig läuft? Wie siehst du das?
Ich sehe das genauso, weil was will ich denn die ganze Zeit immer mit den ganzen Dividenden? Das Unternehmen soll die Gewinne, die sie für mich erwirtschaften, reinvestieren. Hier möchte ich natürlich dann auch vom Zinseszins beim Gewinn profitieren. Das Geld, was sie nicht brauchen, sollen sie gerne an mich ausschütten. Aber ich sehe keinen Grund, in ein Unternehmen aktuell zu investieren, auch in jungen Jahren, das so viele Gewinne an die Aktionäre ausschüttet, zum Beispiel auch über 60, 70%.
Ich glaube auch, dass das Unternehmen vielleicht sogar besser damit umgehen kann mit dem Geld, als es mir auszuzahlen. Weil was soll ich jetzt mit, ich sag mal, dem relativ kleinen Betrag am Ende machen, wenn es doch einfach auch das Unternehmen noch viel gewinnbringender mit einem größeren Hebel auch verwenden kann.
Mein Thema ist, dass VW seine Produktion noch bis zum 9. April aussetzen wird. 80.000 Mitarbeiter sind aktuell von Kurzarbeit betroffen und ich hoffe wirklich, dass jeder Mitarbeiter gut durch diese Zeit kommt. Herbert Diess, der CEO von VW, hat ja auch gesagt, sie haben einen Nachfrageeinbruch erlitten. Somit sinkt auch der Cashflow und das ist natürlich auch fatal für so ein Unternehmen.
Ja, genau, auch für die Zulieferer, ne? Das ist ja alles ein großes Gebiet und letzten Endes, ich kann nur immer wieder von der Stadt Zwickau sprechen, die ja ganz stark davon profitiert, dass VW ansässig ist und dort eben die Steuern reinzahlt. Ja, das hat man 2016 gemerkt, als es dort durch die ganzen Klagen deutlich Gewinne eingebrochen sind. Es hat der Stadt einiges an, ja, Steuereinnahmen quasi einbrechen lassen. Das war schon sehr bedenklich. Was mich noch bewegt hat die Woche, Cyberkriminalität. Endlich mal eine richtige Statistik dazu von Statista für das Jahr 2018. Und ja, man kann unterm Strich sagen, es werden mehr Daten denn je geklaut. Und alleine in China sind 530 Millionen Personen,
Unglaublich.
also schon nochmal auf der Zunge zergehen, 530 Millionen Personen wurden angegriffen. Also via Cyberattacke. In den USA sind es auch 108 Millionen, in Deutschland sogar 19 Millionen. Und die durchschnittlichen Kosten durch die Vorfälle sind allein für US-Unternehmen dabei bei 27,3 Millionen US-Dollar. Tendenz natürlich steigend. Ja, durch die steigende Digitalisierung hat man natürlich auch häufig, also einen Anhaltspunkt, wo man auch, sag mal, eine Gefahr trifft, die man so vielleicht noch gar nicht kannte bisher. Und Cyberkriminalität hat man schon in Folge 12 besprochen, also vielleicht auch die Profiteure davon, also wer da sagt, Mensch, hier, da ist da vielleicht auch eine Chance zum Investieren, einfach nochmal zurück auf Folge 12, dort haben wir das Thema nochmal behandelt.
Bei uns auf dem Kanal gibt es ja auch bald eine Aktienanalyse zu einem Cybersecurity-Unternehmen, das wir hier wirklich bevorzugen und auch in dem oder in welches wir investiert sind. Diese Woche habe ich im Homeoffice doch relativ viel Fernsehen geguckt und ich habe heute gelesen, ProSiebenSat.1 trennt sich von Vorstandschef Max Conze. Man will sich jetzt mit einem Trio an der Spitze auf seine Kernsegmente, also Entertainment und nachhaltig profitable Geschäfte konzentrieren. Hierzu zählt zum Beispiel auch Verivox und Parship. Was hältst du denn davon?
Ja, richtig. ProSieben hatte ja, ist ja für die Anleger, ist es ja eher ein Trauerspiel. Ne? Die Aktie ist ja extrem gefallen die letzten Jahre. Natürlich die aufsteigende Konkurrenz von Netflix und Amazon Prime, das hilft ja ProSieben nicht. Deswegen gehen sie auch mit Joyn jetzt in diesen Bereich. Parship und Verivox sind natürlich dann schöne Partnerprogramme. Eher so ein, vielleicht sollten sie auch langsam noch mehr zu diesen Startup-Entwicklern gehen, dass sie so eine Art Holding haben. Das wäre vielleicht empfehlenswert, um nicht nur noch Medienkompetenz zu verstreuen. Genau. Ja, mein nächstes Thema. Ja, Apple. Irgendwie läuft's auch trotz der Corona-Krise. Und hier stehen jetzt nicht unbedingt so sehr die iPhone-Verkäufe im Mittelpunkt, sondern tatsächlich der App Store. Der boomt. Ja, gerade jetzt in dieser Zeit wurden extreme Zuwachsraten an Downloads in den jeweiligen App Stores, also auch wahrscheinlich bei Google, verzeichnet. Und insofern, außer Reise-Apps, das vielleicht nochmal am Rande, also das wurde jetzt eher nicht so runtergeladen. Es ging eher so um Social Network-Apps. Klar, man konnte sich nicht mehr treffen, also verbucht man da einen Anstieg von 130%. Die Zahl der Downloads bei Produktivitäts-Apps sind ebenfalls um 136% nach oben geschnellt. Business sogar mit knapp 285%, wahnsinniger Anstieg. Also hier sind wahrscheinlich dann die ganzen Kommunikations-Apps auch gemeint, vielleicht auch Zoom und so weiter.
Microsoft Teams auch zum Beispiel. Wir sind ja auch mit MVI völlig umgestiegen und nutzen Microsoft Teams.
Genau, da sind wir ja schon mit dabei. Ja, und auch Bildung. Das finde ich sehr spannend, dass die Leute Apps runterladen. Also 276% mehr Downloads zum Thema Bildungs-App. Und das ist schon ziemlich faszinierend, denn hat der Mensch Zeit, scheint er jedoch so ein bisschen was an seiner Bildung zu machen. Außerdem hat Apple angekündigt, den App Store zu erweitern. Also die sind ja auch noch deutlich zurück im Vergleich zu Google von der Masse her. Das muss jetzt nicht schlecht sein. Aber das möchte man jetzt noch erweitern. Vor allen Dingen auch in Kunden, vor allen Dingen auch Kunden zu erreichen in Ländern, die es bisher noch nicht nutzen konnten und kaum Apps runterladen konnten. Und so kann man natürlich auch die In-App-Käufe wieder mit steigern lassen. Wie siehst du das?
Ich sehe das so, dass die Digitalisierung jetzt mit großen Schritten endlich voranschreiten wird. Wir hatten ja auch letzte Woche schon darüber gesprochen, dass. Weißt du eigentlich, wie hoch dieser Wert ist, dieser ganzen Apps, die da gekauft werden?
Ja, also nicht der Zuwachs, den kann ich nicht direkt sagen, aber alleine in Apples Umsatz sind Apps aus dem App Store und natürlich die darüber generierten Einnahmen 40 Milliarden im letzten Jahr gewesen. 40 Milliarden des Umsatzes von Apple kommen aus dem App Store. Da kannst du dir etwa vorstellen, wie viel das bei Google ist. Das ist ja nochmal deutlich mehr, da mehr Geräte im Umlauf sind und was das für ein Riesenmarkt ist. Ja, wenn man alleine dadurch, ist ja nicht so sehr greifbar, ne? Wir nutzen Apps, aber ja, wir sehen eher so die iPhone-Verkäufe, ja, was ist da so los, ist weniger geworden, aber eigentlich boomt das ganze Digitale. Ja, apropos digital, du hast auch was mitgebracht, was sehr digital ist.
Ja, ich habe als Thema noch mitgebracht, die Smartphone-Bank N26 hält an ihrem Börsengang fest. Ich finde das ein bisschen komisch, wieso man im aktuellen Börsenumfeld versucht, sich frisches Kapital über die Kapitalmärkte auch zu besorgen. Ich finde das doch ein bisschen beunruhigend. Aktuell geht man davon aus, dass die Bewertung von N26 auf ca. 3 Milliarden Dollar taxiert wird. Wie siehst du das?
Ja, N26 oder N26, je nachdem, hat ja auch erst bekannt gegeben oder ist jetzt auch völlig vom britischen Markt gegangen. Man hat das zwar gesagt, dass es die Gründe hat des Brexit, dass es dann eben auch viel Regulatorien gibt und dass es eben auch eine große Konkurrenz gibt. Zum Beispiel Revolut ist ja eine, die sehr, sehr stark wächst in Großbritannien. Und da könnte man trotzdem was vermuten, so wie immer, lief nicht so. Was jetzt erstmal nicht schlimm ist, weil wenn man merkt, dass was nicht funktioniert, sollte man vielleicht auch flexibel reagieren und sagen, okay, dann konzentrieren wir uns auf die anderen Märkte. Aber den Börsengang durchzuziehen, das könnte halt zum einen sagen, okay, wir sind stabil genug, oder auf der anderen Seite so, wir müssen jetzt an Geld kommen, weil es wird langsam knapp. Schwer zu sagen.
Also ich würde nicht beim IPO einsteigen. Wie siehst du das?
Auf gar keinen Fall. Klare Antwort.
Dann kommen wir zu Top und Flop der Woche. Wie immer gibt es dein Top, mein Top, dein Flop, mein Flop. Ich habe als Top mitgebracht Scout24. Sie haben zwar die Prognose für 2020 gestrichen, aber die Dividende wird von 64 auf 90 Cent erhöht. Dazu gibt es ein Aktienrückkaufprogramm von 1,7 Milliarden Euro und das entspricht aktuell ca. 30% der Marktkapitalisierung. Hier sieht man natürlich in solchen Zeiten, Cash is King, weil das wird natürlich auch einen enormen Hebel auf die Gewinne der Zukunft haben.
Ja, recht gut. Also es ist ein positives Zeichen, vor allem ja, weil man auch erkennt, dass man recht günstig dasteht oder zumindest der Meinung ist, dass man recht günstig dasteht. Und dann muss man ja noch dazu sagen, wollen sie ja die Dividende erhöhen. Ja, jetzt geht es mir nicht so sehr darum, dass sie das machen, sondern dass sie es das in dieser Zeit bekannt geben. Das ist ja auch eine deutliche Erhöhung. Und dann hat man auch das Cash für den Aktienrückkauf. Das ist schon ein sehr deutliches Signal. Hier möchte man durchaus zeigen, dass man richtig gut aufgestellt ist, selbst für eine Krise. Ich meine, Online-Geschäft, ne, das ist jetzt auch nicht so stark beeinträchtigt. Sicher gibt es hier und da in der Umsetzung Schwierigkeiten. Wenn wir jetzt an Immobilien-Scout24 denken, klar, der Makler hat auch gerade nichts zu tun, weil er ja auch keine Besichtigung durchführen kann. Aber so nach und nach wird sich das, denke ich, auch wieder einpendeln. Mein Top der Woche ist die Bayer-Hauptversammlung. Denn, genau, wir wollten ja eigentlich hinfahren, Philipp, und dann kam ja gestern die Nachricht, dass unser Flug gestrichen wurde. Das fand man jetzt natürlich nicht so cool.
Dann wollten wir natürlich auch morgens um 4 schon aufstehen, dort mit dem Auto runterfahren.
Genau, geben einen Live-Ticker. Aber wir können es trotzdem machen. Für euch werden wir die einfach trotzdem halten, nur anders. Ja, die Hauptversammlung kommt zu uns Aktionären nach Hause, also zu allen Aktionären nach Hause, denn die wird online übertragen. Ein Schritt in die richtige Richtung, wahrscheinlich auch zukunftsweisend, weil endlich Digitalisierung, ja, schont die Ressourcen. Warum unbedingt nach Bonn fahren, wenn Bonn zu uns kommen kann? Und wir machen natürlich trotzdem eine Extra-Sendung, und zwar MVI TV mit der Live-Berichterstattung der Bayer Hauptversammlung.
Natürlich wollen wir auch ein paar Fragen stellen. Wir sind jetzt gerade auch schon in Gesprächen mit Bayer, um zu erfahren, wie es uns Aktionären denn möglich wird, also sein wird, Fragen zu stellen, weil du bekommst bald die Möglichkeit, uns deine Fragen an Bayer zu senden und gegebenenfalls werden wir dann nämlich auch diese Fragen Herrn Baumann stellen. Als Flop der Woche habe ich mitgebracht die Allianz. Sie liquidieren zwei Hedgefonds und ich verstehe nicht, wie man in der aktuellen Marktsituation sagen kann, jetzt brauchen wir Cash, jetzt müssen wir liquidieren. Das widerspricht so ein bisschen dem, was man immer sagt, Altersvorsorge ruhig und langsam und in Ruhe aufbauen, das am besten mit Produkten von Versicherungen. Wie siehst du das eigentlich?
Ja, naja, entweder hat es Gründe, die wir nicht kennen. Das kann natürlich sein. Andernfalls bin ich völlig bei dir, denn warum dann nicht vor schon einem Monat liquidiert und hätte dann wahrscheinlich ein deutlich höheres Fondsvolumen auch einnehmen können. Das ist jetzt wirklich eine Frage, die steht da im Raum. Es sieht erstmal auf den ersten Blick nicht sehr solide aus. Vielleicht sind da auch Schwarzmaler mit dabei oder vielleicht braucht auch jemand Geld. Wer weiß. Mein Flop ist, und das ist eigentlich sogar gar nicht so sehr Flop, aber das Bargeld selbst ist ja aktuell Flop. Nicht, weil ich das sage, sondern einfach, weil man überall, wo man hingeht, natürlich jetzt kontaktlos bezahlen möchte, aufgrund der Übertragbarkeit von den Coronaviren, ja. Und
aber Marcel, weißt du, was mir heute passiert ist?
Oh, erzähl.
Ich wurde beim Bäcker aufgefordert, mit Karte zu bezahlen. Es war unglaublich, es war ein völlig neues Lebensgefühl.
Da haben sie es extra angeschafft, dieses Gerät, und dann wolltest du bar bezahlen. Philipp, was ist nur los?
Ja, weil ich einfach davon ausgegangen bin, dass man beim Bäcker weiterhin nur mit Karte bezahlen kann. Aber es wird natürlich auch interessant, was passiert, wenn sich das Thema Corona hoffentlich bald erledigt hat.
Ja, dann vielleicht hat man es auch jetzt einmal erkannt, dass man auch selbst kleinere Beträge sinnvoll sind, mit Karte zu bezahlen. Denn lieber zahle ich oder kaufe ich mehr und kann mit Karte zahlen, als dass ich eben, oh nein, ich habe kein Bargeld mit, Mist, dann kann ich doch bloß das eine Brötchen kaufen. Ja, sehr schön, Philipp.
Ja, der Profiteur davon war meine Partnerin, dadurch, dass ich mit Karte bezahlen kann. Sie wollte ein Stück Kuchen, aber am Ende hat sie zwei Stücken bekommen. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Facebook-Diskussion der Woche. Wir hatten ja gefragt, wer hat was gekauft, wieso, weshalb und warum. Und wir haben über 50 verschiedene Antworten bekommen. Hast du denn irgendwo zugeschlagen?
Ja, Philipp, stell dir vor, ich bin jetzt bei Microsoft drin. Das ist der Knaller. Wie ist es bei dir?
Ja, ich habe aufgestockt. Einmal bei Bayer und einmal habe ich in der Southern Company investiert. Bei uns in der Diskussion haben auch viele aus unserer Community geschrieben, zum Beispiel die Diana. Sie hat geschrieben, dass sie gekauft hat American Express, Disney, Allianz und auch eine SAP. Alles durch und durch solide Werte.
Ja, richtig. Der Sebastian, der hat auch aufgestockt und zwar hat er die Chance bei Coca-Cola genutzt und bei General Mills. Beides ja auch, ich sag mal, recht solide Unternehmen, die ja nach wie vor auch ihre Produkte verkaufen können, auch in der Zeit, weil die Geschäfte ja offen haben. Gar nicht so unclever, lieber Sebastian. Und er hat endlich Starbucks gekauft. Also ihm geht es so wie mir mit Microsoft. Er ist jetzt endlich bei Starbucks reingekommen und ich glaube, auch damit macht er langfristig da gar keinen Fehler.
Dann bedanken wir uns natürlich für die rege Teilnahme, würden uns natürlich auch freuen, wenn auch du zu uns in die Facebook-Gruppe kommen würdest und an der Diskussion der Woche teilhaben würdest.
Genau, und freuen uns auch schon auf die nächste Teilnahme, denn wir haben, passend zu unserem Thema heute, natürlich eine weitere Umfrage im Bilde, und zwar P2P, wer ist investiert? Ja, die Frage werden wir anschließend, nachdem wir den Podcast veröffentlicht haben, direkt in die Facebook-Gruppe stellen und sind ganz gespannt auf eure rege Teilnahme und wie ihr eben in diesem Thema investiert seid.
Kommen wir zum Thema des Podcasts P2P als Privatbankier durchstarten und wir haben für dich einen Sondergast, nämlich den lieben Mirko, den Finanzilluminati. Mirko, schön, dass du da bist und erklär uns doch einfach erstmal, wer bist du und was machst du?
Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich höre euren Podcast ja tatsächlich schon eine ganze Weile und bin ganz begeistert, hier jetzt auch mal ein bisschen sprechen zu dürfen. Wer mich als Finanzilluminati noch nicht kennt, mein Name ist Mirko Finanzilluminati. Was hat das damit eigentlich auf sich? Das ist mein Instagram-Name, das ist der Name meiner Website, der Name vom YouTube-Channel, der Name vom Podcast und allen anderen sozialen Medien, die noch irgendwie mit dazu gehören. Illuminati hat jetzt gar nichts mit irgendwas Bösen oder Verschwörerischen zu tun, auch wenn ich diese Anfragen dann doch auch das ein oder andere Mal auf YouTube oder auf Instagram halt erhalte. Der Name Illuminati, der ist bei dieser Art von Website, wie ich sie betreibe, also eine Info-Webseite, wo du dich über viele verschiedene Themen zum Bereich Investieren auch informieren kannst, einfach dafür da. Illuminati kommt daher, dass es bedeutet, die Erleuchtung, die Erleuchteten, und das soll auch das Thema sein. Das Thema sind Finanzen und dazu möchte ich erleuchten. Und das findest du alles auf meinem Blog und allen anderen Bereichen, die dazugehören.
Wir sind ja auf dich aufmerksam geworden und was uns natürlich und die Zuhörer brennend interessiert, kannst du uns einmal erklären, was ist eigentlich P2P?
Gerne doch. P2P, die Abkürzung steht für entweder Peer-to-Peer oder People-to-People, also von Privatperson zu Privatperson. Hinter diesem Wort P2P steht meistens noch ein anderes Wort mit dahinter, das nämlich ist Kredite, also bedeutet, dass es gibt Kredite von Privatperson zu Privatperson und das Ganze erfolgt allerdings nicht über Banken, sondern ist komplett bankenunabhängig. P2P-Kredite, wer sich dafür interessiert, das Ganze gibt es schon seit, ich glaube, 2005, hat irgendwo in den USA mal angefangen, ist nach der Finanzkrise dann auch nach Europa rübergeschwappt, wo die meisten Plattformen, auf denen du das Ganze machen kannst, inzwischen auch im Baltikum verteilt sind. Es gibt auch noch ein paar andere Länder. Es gibt auch eine Plattform in Deutschland, was zum Beispiel Aux Money ist. Und da kommen wir auch schon so ein bisschen dazu, was diese P2P-Plattformen-Anbieter eigentlich sind. Da gibt es eine Plattform, in diesem Fall sagen wir einfach mal, es ist Aux Money, switchen aber später mal zu einer anderen Plattform um. Da gibt es verschiedene Personen, die wollen Kredite haben und da gibt es Personen, die wollen Kredite vergeben. Wir stehen natürlich auf der Seite der Kreditgeber und können das über diesen Marktplatz dann tatsächlich machen. Der Marktplatz ist so die eine Möglichkeit, wie du deine Privatkredite verteilen kannst. Da fallen Plattformen wie zum Beispiel Aux Money, die ich auch auf keinen Fall jetzt empfehlen würde, und auch Plattformen wie Mintos, Groupier, Peerberry, Bondora, Via Invest drunter. Und dann gibt es noch so ein bisschen die andere Art von Plattformen, die nicht ganz so stark als Marktplatz fungiert, sondern eher ja eine Art Shopping-Kalender ist, ein Shopping-Katalog ist, weil das sind dann die Plattformen, die sich um Projekte im Sinne von eigentlichen Crowd-Investing kümmern. Das sind Plattformen wie zum Beispiel Crowdestor, Estate Guru, Betterwest, Reinvest24. Also tatsächlich Plattformen, wo Projekte sich einstellen können zur Finanzierung und du als Privatperson dir aussuchen kannst, in welches Projekt möchtest du reingehen. Da kommt dann zum Beispiel ein Haus, was gebaut werden soll. Da gibt es sehr viele Informationen drüber und du kannst sagen, mit welchem Anteil an Geld du da reingehen möchtest. Das vielleicht erstmal ganz grob zu den P2P-Krediten.
Du hast jetzt schon einige Plattformen genannt. Auf welcher bist du investiert, wenn du investiert bist? Und welche würdest du am ehesten nahelegen?
Also ich selber bin auf den unterschiedlichsten Plattformen tatsächlich vertreten und habe da gewisse Summen halt hinterlegt, um diese Plattform auch einfach mal zu testen. Denn ich finde dieses P2P-Thema unglaublich interessant, weil es halt nochmal ein anderes Standbein als der Aktienmarkt ist. Also wenn der Aktienmarkt runtergeht, muss das nicht unbedingt heißen, dass das auch auf einem P2P-Markt passiert. Wobei das Ganze natürlich auch noch eine recht junge Art der Investition ist. Also sehr viele Erfahrungen da halt noch nicht gemacht wurden, gerade was Krisen angeht. Ich bin auf fast den meisten Plattformen vertreten, einfach um sie auch für den Blog testen zu können, aber auch, weil ich da natürlich Geld verdienen möchte. Bis vor kurzem waren meine Lieblingsplattformen da tatsächlich auch noch Mintos, Crowdestor, Groupier, Peerberry. Das waren so die Plattformen, auf denen ich wirklich ganz gerne unterwegs war. Und wer sich jetzt noch an das erinnert, was ich gerade eben gesagt habe, nämlich, dass es einmal die Plattform gibt, auf denen du in Projekte investieren kannst und die anderen, in denen du per Auto-Invest deine Kleinstkredite an andere Menschen verteilen kannst. Da gibt es jetzt zum Beispiel Mintos, was wirklich so ein Marktplatz ist. Und vielleicht erkläre ich einfach mal so ein bisschen am Beispiel von Mintos, was da passiert, um da ein bisschen Praxis reinzukriegen. Okay, wunderbar. Mintos ist auch eine Plattform, die aus dem Baltikum kommt, wurde jetzt auch schon 2005 2015 gegründet, hat auch inzwischen relativ viele Länder, die dort als Kreditnehmer mit vertreten sind. Das heißt, inzwischen müssen es knapp über 30 Länder sein, bei denen du in Kredite investieren kannst. Das passiert allerdings auch nicht direkt über Mintos, weil zwischen dir und den Kreditnehmern und Mintos, da steht auch immer noch eine Kreditgebergesellschaft, die sogenannten Anbahner, wovon es im Moment auch knapp über 60 auf Mintos gibt. Und in den unterschiedlichen Ländern, das kannst du dir wirklich vorstellen, da sind 32 Länder mit dabei. Das kann von Kasachstan bis nach Südafrika, bis Frankreich, Spanien, Italien eigentlich alles sein. Wobei ich im Moment natürlich aufpassen würde mit Krediten, die in Richtung Italien und Spanien gehen. Und da kannst du dann halt investieren und diesen Menschen einen Kredit geben. Das kann also sein, dass zum Beispiel aus Kasachstan da ein Uber-Fahrer, falls der Uber schon unterwegs ist, sich einen Kredit für ein Auto holen möchte. Der will dann 1.000 Euro haben, beziehungsweise die Währung, die wir da in Kasachstan haben, auch wenn ich sie nicht kenne. Der will das dann haben, beantragt das bei seiner Kreditgebergesellschaft, also den Anbahner. Und das Ganze kommt so auf den Mintos-Marktplatz. Und jetzt hast du als Privatperson da tatsächlich die Möglichkeit, mit einem kleinen Betrag reinzugehen, weil bei diesen Krediten versuchst du natürlich aufgrund der hohen Ausfallwahrscheinlichkeiten auch so viel wie möglich zu diversifizieren, also in viele Kredite mit dem kleinstmöglichen Betrag reinzugehen. Das geht bei Mintos ab 10 Euro. Da gibt es auch sowas Tolles, das nennt sich Autoinvest. Das haben wir an der Börse so nicht. Das, womit ich es am direktesten vergleichen würde, wäre tatsächlich ein ETF, weil der streut auch in ganz viele verschiedene Unternehmen und so sorgt der Autoinvest automatisch dafür, dass du die unterschiedlichsten Kredite kriegst und da halt auch nur mit deinem Minimalbetrag von 10 Euro reingehst. Mintos selber ist eine Plattform, auf der du aktuell für die Kredite ja so durchschnittlich 12% bekommen hast. 12% ist so das, was du gekriegt hast, bevor das mit Corona jetzt losging. Inzwischen ist das schon ein bisschen mehr. Zusätzlich bieten diese Plattformen dann auch Rückkaufgarantien an. Das Wort Garantien darfst du hier allerdings nicht zu sehr auf die Goldwaage legen, denn diese Garantien werden entweder von dem Marktplatz selber oder von den einzelnen Anbahnern gegeben. Und wenn natürlich so ein Anbahner oder der Marktplatz selber pleite geht, dann geht natürlich auf diese Garantie auch nicht mehr zu viel. Also wenn da eine Rückkaufgarantie ist, aber der entsprechende Garantiegeber ist pleite, dann siehst du dein Geld auch nicht wieder. Warum denkt man überhaupt darüber nach, eine Rückkaufgarantie zu machen bzw. sein Geld nicht wiederzubekommen? Ganz einfach deshalb, weil P2P-Kredite ein Hochrisiko-Investment sind. Da, wo hohe Rendite ist, kommt natürlich auch ein hohes Risiko. Und du hast natürlich auch eine gewisse Chance, dass dieser Kreditnehmer sein Kredit gar nicht zurückzahlt. Entweder weil er es nicht kann oder weil er es nicht will oder weil bei gewissen Krediten, und das ist auch schon passiert, die teilweise über 2 bis 3 Jahre gingen, der Kreditnehmer auch bereits verstorben ist. Diese Plattformen, die sind für Nutzer auch kostenfrei. Also du investierst nur den Betrag, den du da reinstecken möchtest. Und wenn da tatsächlich doch mal eine Plattform irgendwelche Kosten haben möchte, irgendwo Gebühren haben möchte, dann vielleicht erstmal Abstand halten. Aber für den Anfang ist gerade so eine Plattform wie Mintos doch wirklich interessant, weil du hier so viele verschiedene Anbahner mit dabei hast und da wirklich auch ein Team mit hinter hast, das dieses Business auch ganz gut versteht.
Da kann ich vielleicht auch gleich mal einhaken. Ich bin selber bei Mintos investiert seit über einem Jahr und habe jetzt hier eine jährliche Nettorendite von 12,79%. Und hier stehen dann halt sowas wie ausstehende Zahlungen, Fristenverzug, die bisher nicht die 60 Tage überschritten haben. Das könnte sich jetzt natürlich ändern durch die Krise. Und kannst du auf der einen Seite nochmal die Stärken, also klar höhere Renditen, und vielleicht auf der anderen Seite ganz speziell die Schwächen nochmal ganz besonders hervorheben, damit wir das oder auch der Zuhörer einmal, vernehmen kann?
Mhm, klar, sehr gerne doch. Also vielleicht fange ich erstmal bei den ausstehenden Zahlungen und bei den Tagen in Verzug mit an, weil auf der einen Seite hat sich das gerade eben mit den 12% Rendite natürlich super gut angehört. Auf der anderen Seite hört der Zuhörer jetzt, ausstehende Zahlung, okay, also das Geld, das habe ich noch nicht bekommen, das gefällt mir so gar nicht, oder Verzug, das mögen wir auch nicht. Ausstehende Zahlungen sind einfach die Zahlungen, die von den Kredit, also von den Anbahnern noch nicht an Mintos bezahlt wurden oder halt auch noch nicht als Überweisung getrackt worden. Also das ist nur so ein Betrag, der kommt dann halt irgendwann, es sei denn, da ist ein Anbahner pleite gegangen, aber in den meisten Fällen ist das halt noch nicht so gewesen. Die Verzugsdaten, die sind auch bei Mintos sortiert in 1 bis 15 Tage, 16 bis 30 Tage, 31 bis 60 Tage oder 60 Tage plus. Für Verzug kriegst du bei den meisten Anbahnern tatsächlich auch Zinsen, was erstmal ganz gut ist. Das heißt, das Schmerzensgeld ist da gar nicht ganz so groß. Und ich habe im Moment auch, lass mich das kurz überschlagen, knapp 50% meiner Kredite in Verzug. Das ist allerdings normal. Also diese Kredite, die bewegen sich dann halt von den Tagesskalen immer weiter, also von 15 Tagen auf 30 und dann gelegentlich nochmal bis zu 60 Tage. Über 60 Tage ist es bei mir sehr selten gegangen und irgendwann kommt das Geld halt einfach wieder oder und wird durch den Auto-Invest halt zurückinvestiert. So zu den einzelnen Vorteilen, das könnte ich jetzt natürlich alles aus dem Kopf machen, aber ich scroll nebenbei in meinem Blog einfach mal ein bisschen rum. Weil da bin ich auf sowas alles mal eingegangen. Der Artikel ist nun.
Darf ich kurz noch eine Frage stellen?
Sehr gerne.
Es gibt ja bei Mintos auch diese Rückkaufgarantie. Mhm. Für mich persönlich klingt das alles viel zu schön, um wahr zu sein. Ich investiere, dann habe ich noch eine Rückkaufgarantie, also vermeintlich gar kein Risiko. Wer steht denn eigentlich hinter dieser Rückkaufgarantie?
Im Fall von Mintos ist es tatsächlich nicht Mintos selber. Es kommt allerdings auf die unterschiedlichen Plattformen drauf an. Also es gibt Plattformen, da sind es dann halt die Anbahner, aber zusätzlich nochmal die Gruppe der Marktplätze, die dann halt dahinter steht. Bei Mintos sind es die Anbahner, die für deine Kredite halt gerade stehen. Das heißt, der Anbahner sagt, wenn der Kreditnehmer nicht zurückzahlt, dass der Anbahner dir dann diesen Kredit wieder zurückkauft, du kriegst dein Geld und er kümmert sich da halt darum. Der Anbahner hat damit jetzt erstmal nicht ganz so viel Ärger, weil der muss sich sowieso um das Geld, was nicht zurückgezahlt wird, kümmern, weil sonst wird er sein Geschäft nicht richtig machen. Die Rückkaufgarantie, also deshalb gerade eben auch schon gesagt, würde ich nicht allzu viel drauf geben auf dieses Wort Garantie. Es ist ganz nett, das mit dabei zu haben und in sicheren Zeiten ist es auch ganz schön, weil du dann wirklich siehst, da werden Kredite zurückgekauft, das funktioniert alles. Aber so an sich, die Rückkaufgarantie ist jetzt nichts, wo du dich unbedingt dadurch sicher fühlen solltest. Im Normalfall soll der Anbahner dahinter stehen, doch wenn der finanziell ins Wanken gerät, dann ist es natürlich auch doof, weil dann ist diese Garantie ganz egal.
Ah, ich verstehe, vielen Dank.
Okay, da haben wir ja eine Schwäche.
Ja, wahrscheinlich. Macht man das eigentlich oft, dass man eine Rückkaufgarantie mit reinnimmt oder ist dieses Thema Rückkaufgarantie vernachlässigbar?
Ja, tatsächlich sind es, also ich würde mal sagen, 99% der Leute, mit denen ich spreche, die filtern exklusiv nach Rückkaufgarantien. Also gerade bei Mintos kannst du einstellen, ob du Anbahner nehmen möchtest, die Rückkaufgarantien inkludieren. Und du kannst dir auch dein ganzes Portfolio halt so zusammenstellen, dass es da wirklich nur die sind, die mit den Rückkaufgarantien und da nichts reinkommt, was keine Rückkaufgarantie hat. Bei mir persönlich ist das so, ich habe beides mit drin, weil ich bei P2P-Krediten auf maximalste Diversifikation gehe. Das bedeutet durch die unterschiedlichen Ratings durch, also von A-Rating bis D-Rating ist alles mit dabei, über die verschiedenen Länder, über die verschiedenen Anbahner, um auf diese Weise in diesem doch recht risikointensiven Investitionsfeld das Risiko so weit zu streuen, wie es irgendwie möglich ist. Aber an sich ist, ihr habt es gerade eben gesagt, es wäre ein Nachteil. Bei mir ist es halt einfach so, ich sehe, das ist halt ein hohes Risiko, weil Rendite kommt von Risiko und da musst du im Ernstfall dann halt auch damit leben können, dass dieses Geld abgeschrieben ist.
Das Thema Diversifikation in mehrere Kredite hast du ja jetzt angesprochen. Was hältst du eigentlich davon, in mehrere Plattformen investiert zu sein?
Prinzipiell eine ganz gute Idee. Also wenn die Plattformen untereinander nicht ja nicht deckungsgleich sind, dann ist das ganz gut, weil manche von diesen Anbahnern, das sind halt Kreditgebergesellschaften, die sind natürlich nicht nur bei Mintos, sondern zum Beispiel auch bei Groupier oder bei Peerberry unterwegs. Und wenn du dann in eine andere Plattform reingehst, nur um halt die gleichen Anbahner nochmal zu kriegen, dann ergibt das natürlich nicht ganz so viel Sinn. Von daher schaue ich in dem Moment immer darauf, dass das auch andere Anbahner sind, die dort unterwegs sind. Und wo ich aber am meisten in dem Bereich diversifiziere, ist, dass ich tatsächlich von den Marktplätzen wie Mintos halt rübergehe zu zum Beispiel Crowdesto. Crowdesto, eine Seite, da werden dir die unterschiedlichsten Projekte vorgeschlagen. Da gab es schon mal Projekte, die hatten ihre 26% Rendite, also wirklich eine sehr hohe Rendite, also auch ein entsprechend hohes Risiko. Im Schnitt hast du da zwischen 9% und 15% Rendite und siehst die unterschiedlichsten Projekte. Das können Hotels sein, in die du investieren kannst, das können Restaurants sein, das können die unterschiedlichsten Bauvorhaben sein, das kann Kapital sein für Unternehmen, die wiederum Kapital verleihen wollen und so weiter und so fort. Da gibt es inzwischen auch nachhaltigere Investments, die halt in Richtung Forest, in Richtung Bewaldung gehen. Und ja, du kannst du wirklich mit einem Mindesteinsatz von 50 Euro in die unterschiedlichsten Crowd-Investing-Projekte investieren. Und, da gibt es kein Auto-Invest, also hast du nicht so diesen großen Vorteil wie zum Beispiel bei Mintos, wo es diesen Auto-Invest gibt und du dir nicht durchlesen musst, was in diesem Kredit drin ist, weil bei Mintos zum Beispiel, da gibst du eventuell mal einen Uber-Fahrer einen Kredit für sein Auto, aber es gibt auch Konsumkredite, es gibt auch Business-Kredite. Die Business-Kredite natürlich jetzt gerade relativ heikel. Und das gibt es halt so bei Crowdesto wiederum nicht, weil du da in diese Projekte investierst. Da musst du dich wirklich durchlesen, also du kannst dich durchlesen. Die Gründer der Plattform wurden mal gefragt, wie viele Leute sich dann tatsächlich die Berichte dazu runterladen, weil du hast da auch die Möglichkeit, die Geschäftsberichte zu sehen, die Zahlen, die Projekte, und die meisten investieren halt rein, ohne sich da irgendwas angeguckt zu haben. Also quasi wie ein Auto-Invest, und die gehen halt einfach überall rein.
Okay, jetzt sagst du 26%, das ist natürlich für jeden Anleger oder für jeden, der Rendite erzielen will, eine Wahnsinnszahl. Also bei mir kam, ich kenne das auch, ich habe das schon mal gesehen und dachte so, das könnte jetzt ein bisschen unseriös aussehen. Wie sind deine Erfahrungen bei Crowdesto selber? Also vielleicht auch nochmal, wie viel gewichtest du prozentual, wenn du sonst eben in Aktien noch investiert hast und so weiter, dass du dann sagst, so viel geht in P2P?
Mein allgemeines Portfolio, davon sind jetzt im Moment noch 15% P2P. Das hat einfach ein bisschen damit zu tun, dass ich zu Beginn meiner Investmentkarriere relativ früh und relativ stark auf P2P gegangen bin, einfach um die unterschiedlichen Plattformen auch testen zu können. Da kommt jetzt immer mehr Aktienmarkt mit dazu, sodass der langfristige P2P-Anteil irgendwo zwischen 5% und 10% sich einpendeln soll. Und dann auf die unterschiedlichen Plattformen versuche ich einigermaßen gleich verteilt zu sein, wobei wirklich auch Crowdesto, Mintos und Peerberry die Plattformen sind, bei denen am meisten Kapital rumliegt.
Jetzt ist es ja natürlich auch so, Corona geht um. Ich sehe es natürlich auch so, je mehr Rendite ich erwarte, desto mehr Risiko muss ich bereit sein, dort einzugehen. Gibt es denn jetzt schon Erfahrungswerte, wie sich die einzelnen Plattformen schlagen zurzeit aktuell im Corona-Modus?
Es gibt tatsächlich erste Erfahrungen aus Krisen, allerdings nicht aus dieser aktuellen, denn in den USA, da hat 2005 alles angefangen mit den P2P-Krediten. Das bedeutet, ein paar Jahre später war ja die erste große Krise. Da gibt es auch Dokumente mit zu, die können wir vielleicht in die Videobeschreibung mit reinnehmen, falls sich das jemand angucken möchte. An sich ist halt USA recht schwierig auf den europäischen Markt rüberzuziehen, weil sich die Modelle doch ein bisschen unterscheiden. In der aktuellen Krise merken wir natürlich, wenn wir über Kredite sprechen, dass natürlich die Menschen eins und eins zusammenzählen. Also die Wirtschaft stagniert, die Menschen bleiben zu Hause, es passiert doch nicht ganz so viel mit Arbeit. Viele Länder gehen in den Bereich Kurzarbeit oder die ähnlichen Modelle, die es halt im Ausland gibt. Und dementsprechend gehen natürlich auch die Einkommen runter. Und so haben auch viele Angst um ihre Kredite. Das merken wir im Moment in den Facebook-Gruppen doch sehr stark. Wir merken es in der Community sehr stark, dass viele raus möchten. Das kannst du besonders auf Mintos sehen, weil es da diesen Zweitmarkt gibt. Also der Zweitmarkt, der Sekundärmarkt, das ist halt nicht der Primärmarkt, auf den du per Autoinvest oder entweder auch manuell deine Kredite kaufst, sondern der, auf den du Kredite, die du nicht mehr haben möchtest, weil du halt da Liquidität brauchst, weil du Geld brauchst oder weil du sie einfach loswerden möchtest, auf den kannst du deine Kredite halt verkaufen. Da ist normalerweise ein kleiner Abschlag halt drauf, weil der das kauft, der will ja davon auch irgendwas haben. Zurzeit siehst du aber auch Kredite, die einen Abschlag von 30-40% haben. Das heißt, du siehst viele Kredite, die halt auch einfach nur verkauft werden, weil du siehst, die Leute wollen da raus. Wovon spreche ich jetzt, wenn wir sagen, die Leute wollen da raus? Denn sind es von dem, was wir in der Szene im Moment so hören, wirklich die Kleinanleger, also mit Kleinstbeträgen, die da auch raus wollen, die jetzt nervös werden? Der André Costolani würde es jetzt als die Zittrigen bezeichnen, also noch kein Grund zur Sorge. Also zumindest das sage ich jetzt, vielleicht sage ich da nächste Woche was anderes, aber von dem, was die Plattform bisher so gesagt haben, was man in der Community hört, sind viele der großen Anleger wirklich tiefenentspannt, bleiben drinne, investieren nach, aber es gibt natürlich genauso wie auf dem Börsenmarkt auch die, die jetzt halt rausgehen, die Schönwetterinvestoren, sagen wir es vielleicht einfach mal so, die jetzt nicht mehr auf, die jetzt da wirklich raus möchten oder vielleicht auch einfach in den Aktienmarkt umschichten wollen, aber selbst dann würde ich den Kredit nicht mit 40% Abschlag verkaufen. Und all sowas sind halt Sachen, wie die wir da im Moment sehen. Prinzipiell machen die Plattformen wirklich guten Job, weil mein E-Mail-Postfach seit Wochen wirklich sehr viele Nachrichten von den Plattformen erhält, weil die auch sehr gut informieren. Das heißt, das Management in vielen der Plattformen, und es gibt ja so eine Plattform, das ist im Moment Groupier, von denen hörst du nichts. Da werde ich im Moment auch sehr vorsichtig und ich merke, andere werden da auch ein bisschen vorsichtiger. Das ist eine Plattform, da habe ich jetzt auch erstmal mein Auto-Invest gestoppt. Zum Glück sind die meisten Kredite, die ich da habe, relativ kurz. Aber das ist etwas, wo ich jetzt auch ein schlechteres Gefühl kriege, wenn ich mitbekomme, es gibt Gerüchte und wenn ich mitbekomme, es gibt nicht allzu viel Kommunikation vom Management. Plattformen wie Mintos, die machen das schon recht gut, die informieren sehr viel, schicken E-Mails, schreiben das auf ihren Blog und ich bekomme das ja auch immer über die Affiliate-Seite mit, weil ich natürlich auch diese Plattform entsprechend als Partner bewerben kann und auch da heißt es natürlich viel Information, was kann man den Leuten sagen. Die Plattformen machen das an sich recht gut dafür, dass diese Krise jetzt ist. Gerade Crowdestor, was halt auch eine der Plattformen ist, bei der halt bei mir relativ viel Kapital drin liegt. Die schreiben nicht nur E-Mails, die schreiben nicht nur auf den Blog. Die haben jetzt sogar auf Facebook noch eine Gruppe gegründet, über die du auch direkt den CEO der Firma Fragen stellen kannst und das öffentlich diskutieren kannst.
Das ist ja schon ein schöner Vertrauensbeweis, insofern. Ich habe mir bis jetzt als Mintos-Anleger noch gar keine Sorgen gemacht. Also ich habe auch nicht drüber nachgedacht, meine Kredite aufzulösen, weil wahrscheinlich bin ich nicht der Zittrige. Aber bist du tiefenentspannt?
Ja, alles, was jetzt im Moment tatsächlich nicht Groupier ist, weil mich das jetzt erstmal ein bisschen besorgt, aber auch nicht so schlimm, da bin ich entspannt. Ich habe meine Gelder noch überall. Ich habe jetzt kurz mal auf Mintos und Crowdestor mit Kapital, was da halt noch rumlag oder relativ schnell frei geworden ist, mal den Test gemacht, funktioniert das mit der Auszahlung noch alles, aber das war relativ problemlos, ist noch am gleichen Tag auf dem Konto gewesen und dann hat es auch wieder den Weg zurückgemacht. Das heißt, meine Gelder bleiben erstmal da. Natürlich ist diese Krise aber auch etwas, was wir alle noch nicht hatten und quasi täglich kommen neue Informationen rein, aufgrund derer du diese Situation auch neu bewerten musst. Ich bin bei Mintos tiefenentspannt.
Und du sagtest, du hast auch noch, also 15% sind P2P-Kredite und du hast auch ein Depot, bist auch in eine Aktie mit investiert, das interessiert uns natürlich auch. Kannst du uns da kurz sagen, wie du da vorgehst und was du hast?
Also neben den P2P-Krediten habe ich jetzt einen ganz kleinen Teil an Krypto auch aufgebaut. Das war aber bevor es so mit der Krise losging und dann habe ich jetzt einfach das Geld auf meiner App für Krypto, also die heißt Bison, ist von der Börse Stuttgart. Vielleicht kennt die schon der eine oder andere. Da habe ich jetzt mal ein bisschen Geld reingelegt, um zu gucken, wie verhalten sich eigentlich die Kryptomärkte in der Krise und wie verhalten die sich so zum Aktienmarkt. Bisher habe ich da noch kein Muster erkennen können. Es wirkt auf mich wirklich sehr willkürlich. Aber das scheint auch einfach dem geschuldet zu sein, dass wenn ein paar von den wirklich großen Investoren auf einen eher kleineren Markt was machen, hat das natürlich eine größere Auswirkung, als wenn auf den Aktienmarkt etwas passiert. Auf dem Aktienmarkt, da habe ich mehrere Depots und bin da größtenteils wirklich mit Aktien unterwegs. Also ein paar ETFs sind von früher noch da, ein paar laufen noch weiter. Ich habe einen gewissen Anteil an REITs bzw. REITs, je nachdem, wie wir es aussprechen möchten, noch mit da drin als wirklich sehr hohe Dividendenwerte und habe den größten Teil meiner Investitionen aber tatsächlich an der Börse und da in Aktien liegen.
Was ist deine Strategie, wenn es um Aktienkäufe geht?
Die Strategie ist da unterschiedlich tatsächlich, weil ich habe im Moment noch einen großen Anteil an Dividendenwerten, also Aktien, die eine Dividende bezahlen, weil ich dieses Gefühl der auf das Konto einprasselnden Dividenden mag. Das ist bei mir halt so eine Kopfsache, die mich auch immer an der Börse weiterhin hält und weiterhin auch motiviert, viel zu investieren. Da gibt es einen Grundstock an Dividendenwerten. Das sind auch so Dividendenwerte wie zum Beispiel Shell, wo halt erstmal regelmäßig Dividende kommt, einigermaßen gleichmäßig Dividende. Da weiß ich natürlich auch, das ist nichts, was die Dividende ewig steigern wird, beziehungsweise da ist ja jetzt nicht so viel passiert in den letzten Jahren. Und dann geht es aber auch schon weiter in Dividendenwachstumswerte, wo ich mir halt auch erhoffe, dass Dividenden über die Jahre wachsen und größer werden und größer werden und irgendwann auf meinen Einstandskurs auch sehr hohe Dividendenrenditen möglich sind. Und dann habe ich zum anderen aber auch ganz klassisch Aktien wie zum Beispiel Google oder Amazon im Depot, bei denen einfach der Kurs wächst und wächst und wächst. Und so ist mein Depot im Moment strukturiert. Jetzt bin ich allerdings auch erst seit knapp 2 Jahren wieder am Aktienmarkt unterwegs. Hatte den ersten Kontakt, ja, wann mag das gewesen sein? Ja, war es 2014, war es 2013, war es 2012? Irgendwo dazwischen hatte ich den ersten Kontakt, damals noch über den Holger Grete aufmerksam geworden und in ETFs reingekommen, bin aber weggekommen und seit 2 Jahren wieder relativ aktiv und gucke noch, wie ich meine Strategie am besten finde, wobei ich mit dem, was im Moment da ist, auch sehr zufrieden bin.
Wenn du jetzt oder unseren Zuhörern etwas empfehlen würdest, wenn die ihr Depot strukturieren und aufbauen, anteilig, wie hoch würdest du, auch wenn du jetzt 15% hattest und sagst, das ist recht viel, würdest du denen auch nahelegen, in die Richtung zu gehen oder eher ein bisschen weniger? Oder wie siehst du das?
Also wenn ich jetzt tatsächlich jemanden vor mir hätte und ohne, dass das jetzt eine Anlageberatung ist, der fragt, hey, wie soll ich mein Depot aufteilen, also in Aktien und P2P, dann gerade in den Zeiten, in denen wir jetzt sind, würde ich sagen, erstmal Aktien, weil da gibt es halt im Moment echt tolle Angebote. Also es gibt Aktien, die gut runtergekommen sind, die wirklich günstig sind, also so günstig wie halt lange nicht mehr und dafür halt ein sehr tolles Risiko-Rendite-Verhältnis haben. Im Moment würde ich keinen empfehlen, in P2P reinzugehen. Das ist keine Entscheidung gegen P2P, sondern für den Aktienmarkt im Moment, weil ich dort das Chance-Risiko-Verhältnis um einiges größere sehe.
Das ist Geld also besser aufgehoben.
Richtig.
Wenn man so möchte. Okay.
Also das ganze Thema P2P ist hochspannend. Gibt es denn noch etwas, was du unseren Zuhörern, Zuschauern mit auf den Weg geben möchtest?
So richtig haben wir jetzt wahrscheinlich alles durchgesprochen. Wenn irgendjemand eine Frage hat, kann er sich natürlich noch bei dir oder bei mir melden. Und ansonsten freue ich mich wirklich, hier gewesen zu sein.
Dann bedanken wir uns bei dir. Wir verlinken natürlich mal alles, was du so hast, YouTube-Kanal, Facebook-Gruppe, Instagram, in den Shownotes. Für mich persönlich ist P2P immer noch nicht wirklich etwas zum Anlegen. Aber Marcel, bei dir klang es ja schon so, dass du auch nochmal nachlegen willst.
Ja, richtig, genau. Also ich fand das sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant und denke, dass ich vor allem Crowdvestor jetzt auch nochmal anschauen werde. Natürlich erst, nachdem dann die Schnäppchen an der Börse weg sind. Und Ja, genau. Und wir wollen ja dann auch jetzt in den folgenden Podcasts immer mal darauf zurückkommen, was denn, also bei mir jetzt zum Beispiel, was Mintos gemacht hat. Also wie hat sich das entwickelt, gerade auch jetzt durch die Krise. Da möchten wir ja euch auch gerne immer mal auf den aktuellsten Stand bringen, ob da sich irgendwas getan hat oder wie man eben jetzt im Krisenmodus umgehen könnte. Da bleibt man sicherlich gut in Kontakt, Mirko.
Auf jeden Fall.
Dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf.
Machen wir einen Deckel drauf.
Dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.
Ciao.